Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Hoffefunk, eurem TSG-Podcast. Und wir sind weiterhin in der Sommerpause, das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Trotzdem haben wir einige Themen heute auf dem Zettel. Sicherlich das polarisierendste Thema, die Fanproteste rund um Dietmar Hopp und Rogon. Und bekanntlich steht auch eine Europameisterschaft an und da spielt natürlich die TSG auch eine gewisse Rolle und natürlich kann man auch als TSG-Fan ganz objektiv so ein bisschen auf die EM blicken. Und der dritte kleine Punkt, den ich jetzt mir auch noch notiert hätte, wäre die U21, wo wir eigentlich auch gerade in Person von Dennis Geiger eine große Rolle gespielt hätten. Und es zumindest auch in Person von David Raum haben, der ja offiziell noch nicht bei uns unter Vertrag steht, aber gefühlt zumindest schon mal ein TSG-Spieler ist. Da ist ja alles unter Dach und Fach. Und das will ich heute natürlich wieder besprechen mit Jonas. Hallo Jonas.
Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Dann bleiben wir doch am Anfang bei der TSG, würde ich sagen, oder? Und wenden uns vielleicht dem Thema zu, das jetzt am frischesten hier reingeflattert ist. Es gab gerade wieder eine neue Kicker-Meldung, ist natürlich nicht ganz neu. Alexander Rosen möchte Andrej Kramarics Vertrag verlängern. Ihm liegt ein Vertragsangebot vor und ganz ähnlich ist die Situation wohl auch bei Florian Grillitsch und bei Dennis Geiger. Jonas, wie blickst du auf diese Situation? Du hast es sicherlich auch eben als Eilmeldung reinbekommen.
Ja, genau, die Eilmeldung kam gerade eben. Aber das, wie du richtig gesagt hast, ja schon seit 2 oder 3 Tagen jetzt auf dem Schirm von Leuten, die sich mit der TSG befassen. Und es kam tatsächlich ziemlich überraschend, also nicht, dass ich jetzt mit Vertragsverlängerung beschäftigt wird, weil das ist ja relativ klar bei 3 Spielern, wo der Vertrag 2022 ausläuft, aber dass das jetzt dann doch in Form einer Meldung jetzt vor der Europameisterschaft noch so nach außen getragen wird, ich weiß nicht, wer da ja der Vorreiter war, ob das eine Sportbild-Meldung war oder eine Bild-Hoffenheim-Meldung, wäre da am Anfang, aber mittlerweile haben schon einige andere Blätter, eigentlich fast alle, die sich mit der TSG beschäftigen wollen, auch rund um die Ecke Heidelberg, Sinsheim, alles mögliche, der Rhein-Neckar-Kreis, entweder abgeschrieben von der Bild oder vom Hauptschreiber oder halt eben selbst sich erkundigt und mittlerweile sind die Daten schon relativ klar, dass zumindest Andrej ein vertragsreifer, also ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen soll.
Ja, wobei ich da sagen muss, ich bin mir relativ sicher, dass diese ursprüngliche Meldung tatsächlich vom Kicker kommt. Und dass die jetzt erst nochmal online vorliegt, dass die früher schon in der Printausgabe war. So die ersten, die es online gemacht haben, war glaube ich 90 Fußball oder ich weiß nicht, ich habe dir den Link geschickt, Jonas, vor ein paar Tagen. Und die berufen sich auch in ihrem Artikel auf den Kicker, was meiner Erfahrung nach eine der vertrauensvollsten Quellen ist und natürlich auch nicht überrascht. Ich differenziere noch mal kurz die Situation. Also klar, bei Kramarić versucht man es einfach mal zu verlängern. Man rechnet aber natürlich mit keiner Antwort vor Ende der EM. Und man hat bei Kramarić auch gesagt, das habt ihr im Podcast hier auch schon gehört, dass man im Zweifel auch damit leben könnte, wenn er ablösefrei geht, weil er der TSG indirekt schon so viel Geld eingespielt hat. Bei Florian Grillitsch ist es nicht ganz so. Da hätte man, glaube ich, schon ganz gerne Geld für ihn. 2022 läuft da der Vertrag ebenfalls aus. Und ich glaube, da gibt es sogar eine Ausstiegsklausel zwischen 20 und 25 Millionen. Das Problem ist eben, dass wegen Corona viele Vereine nicht bereit sind, viel zu investieren. Weswegen man da sicherlich auch nochmal versucht anzugreifen. Bei Dennis Geiger läuft der Vertrag auch aus, auch im nächsten Jahr. Und da ist die Situation nochmal ein bisschen anders, weil die TSG-Philosophie ja ist, bei Eigengewächsen will man auf keinen Fall, dass sie ablösefrei gehen. Das heißt, im schlimmsten Fall würde ein Dennis Geiger sogar im Sommer gehen. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich glaube, dass der schlimmste Fall wäre, dass man ihm, wenn Geiger überhaupt nicht bereit ist, dass man ihm dann eine sehr niedrige Ausstiegsklausel gibt und trotzdem weiter verlängert. Was natürlich ärgerlich wäre, wenn er am Ende für 5, 6, 7 Millionen nur in Anführungszeichen geht. Aber da ist natürlich auch der Vorteil für uns, dass Dennis Geiger weiterhin verletzt ist, die EM als Kapitän verpasst hat, was unsere Chancen auch auf eine Verlängerung stark erhöht. Und zuletzt, mein letzter Punkt, er scheint im System Hoeneß eine wichtige Rolle zu spielen, das weiß er bestimmt auch. Und deswegen bin ich gerade bei Geiger besonders optimistisch, bei Kramer bin ich persönlich 50-50 und bei Grilic glaube ich persönlich eher an einen Abschied. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
Ja, also da kann ich eigentlich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Dennis Geiger ist auch jemand, wo ich eigentlich am meisten rechne, dass da eine Unterschrift kommt. Unabhängig davon, ob das dann ein Dreijahresvertrag ist, der aber so ein bisschen einvernehmlich nach einem Jahr schon endet und dass er dann wechseln darf.
Ja, wegen einer niedrigen Klausel zum Beispiel, genau.
Genau, sowas zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass Dennis uns jetzt verlassen wird. Oder ich schließe eigentlich auch aus, dass er 2022 ablösefrei geht. Weil da arbeitet die TSG einfach nicht so, wie du es genau richtig gesagt hast. Ja, bei André, ich weiß gar nicht so richtig, was jetzt so die Intention dahinter ist, das Angebot jetzt schon an André weiterzugeben, beziehungsweise an sein Management oder an seinen Berater. Könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen die Wertschätzung eine Rolle spielt, dass man sagt, ey, hör zu,
ja,
wir
ja.
wollen dich, wir können aber auch verstehen, wenn du nach 5,5 Jahren sagst, du willst weitergehen deinen Weg, aber du hast so viel für den Verein geleistet und wir wollen dir hier zeigen, egal wie du dich entscheidest, unsere Tür steht dir weiterhin offen, wenn du das unterschreiben möchtest, sehr, sehr gerne. Und dann können wir mal schauen. Also, dass du einfach der Erste sein möchtest, der anklopft. Auch wenn er natürlich schon bei dir unter Vertrag ist, aber bevor jetzt irgendwelche anderen großen Vereine kommen oder wer da auch immer anklopfen soll, also AC Mailand ist ja immer so eigentlich schon in den letzten Jahren, vielleicht neben Bayern München, so der Kandidat Nummer 1, der eigentlich jeden Sommer so ein bisschen genannt wird, dass da so ein bisschen die Idee dahinter ist, einfach früh Wertschätzung zu zeigen. Gerade auch, weil das natürlich bei André auch klappt. André ist ein Spieler, der muss sich wohlfühlen beim Verein, der genießt auch dieses Standing. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch unser einziger Vorteil, warum er schon so seit vielen Jahren bei uns spielt. Und bei Flo tatsächlich glaube ich auch nicht wirklich, also da sind meiner Meinung nach die Chancen auf eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus vielleicht bei 20-30%. Mehr Chancen würde ich da tatsächlich nicht geben.
Bei Grillo?
Genau, bei Flo.
Ja, genau, sehe ich auch so, wobei ich auch fast sagen muss, das ist natürlich ganz schwer zu gewichten. Bei Grilic würde es mir, sagen wir mal, vom Emotionalen her, aber auch vom taktischen, spielerischen am leichtesten fallen, auf ihn auch schon jetzt zu verzichten, womit ich seine Rolle nicht runterspielen will, aber irgendwie nee, hat man damit nicht, ja. gerechnet und ich glaube auch, dass man das ganz gut ersetzen könnte, auch gerade, wenn dann ein Geiger wieder fit ist, wenn wir mit dem wieder planen können, ab der Vorbereitung Anfang Juli, aber schauen wir mal. Das sind aber tatsächlich alle Fakten und Vermutungen, die wir aktuell auf den Tisch legen können. Denn natürlich spielt auch für Florian Grilic die EM eine wichtige Rolle. Und es spielt auch eine Rolle generell, dass die Transfersummen weiterhin im Keller sein dürften. Das hat zumindest Alex Rosen ja gesagt. Und wenn eben die Vereine im Schnitt bereit sind, nicht viel zu zahlen diesen Sommer weiterhin, steigen natürlich für uns die Chancen, dass die Spieler bleiben. Und die TSG dann sagt, was weiß ich, nur ein Beispiel, Florian Grilic 10 Millionen, nee, sicherlich nicht.
Ja, dazu noch ganz kurz, da hast du ja eben gesagt, sollte Flo wirklich eine Ausstiegsklausel von irgendwie 20 bis 25 Millionen
haben,
dann wird die jetzt ein Jahr vor Vertragsende keiner mehr ziehen.
Das ist richtig,
also,
das stimme ich dir
für mich zu. Das macht keinen Sinn. Also,
das zahlt nicht mal England im Moment. Ohne Corona würde ich sagen, da ist irgendein englischer Verein mit Sicherheit so dumm, das zu bezahlen. Aber das ist die Schwierigkeit, sowohl für die Vereine im Ausland, im Inland, als auch für uns als TSG, das jetzt abzuwägen.
Weil selbstverständlich bin ich der Meinung, dass Florian Grilic generell schon ein Spieler ist, für den man, je nachdem wie lange er Vertrag hat, ob wenn er 3 oder 4 Jahre Vertrag hat, für den man schon 25 Millionen zahlen kann. Keine Frage. Aber natürlich ein Jahr Vertragslaufzeit, zusätzlich noch, alle Vereine sind eh ein bisschen belastet wegen Corona. Da gibt es keine Chance, dass jemand 25 Millionen hinlegt. Und damit ist natürlich das Gute für die TSG, dass sie am längeren Hebel sitzen, zumindest bis 2022.
Genau, genau. Nur wie gesagt, eben gerade bei Grilic und besonders bei Geiger will man eben vermeiden, dass es zu einem ablösefreien Wechsel kommt. Deswegen mal gucken, was Alex Rosen macht, mal gucken, wie interessiert die anderen Clubs sind. Mehr können wir an dieser Stelle eigentlich nicht sagen, außer es sehr aufmerksam beobachten. Was wir, denke ich, auch wieder machen werden. Wir haben im letzten Jahr ja unsere berühmte Folge 23, ich sag mal, veranstaltet, die von euch dankenswerterweise sehr oft gehört wurde und haben da eben spekuliert, wie könnte sich der Kader entwickeln. Das war, glaube ich, Anfang Juli vielleicht. Also als die Vorbereitung schon lief, das werden wir in diesem Jahr mit Sicherheit auch wieder im Juli machen. Auch wenn wir jetzt nicht mit krass viel Fluktuation rechnen, aber nichtsdestotrotz, was ja bekannt ist, ist auch, dass der Kader reduziert werden soll. Und was auch bekannt ist, dass wir jetzt nicht zwingend Geld brauchen. Auch das ist natürlich wichtig bei dieser Situation. Wenn wir natürlich jetzt eh gerade schon beim Werbeblock sind und zwischen den Themen, wenn ihr vergessen haben solltet, letzte Woche unsere große Spezialfolge zu hören, wo wir die Saison sehr, sehr ausführlich zusammen mit Luis Löser von Hoffe News analysiert haben, dann wäre nach dieser Folge der perfekte Zeitpunkt, das noch nachzuholen. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, über 100 Minuten Hoffefunk haben wir da letzte Woche für euch rausgehauen. Und ja.
Ich glaube, das gab es noch nie, oder? Ist das bis jetzt unsere längste Folge?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. 148 Minuten, meines Wissens nach.
Ja,
das könnte sehr gut sein. Aber wir haben ja auch XXL angekündigt und wo XXL draufsteht, war bei uns auch XXL drin.
Genau. Und was auch wichtig ist, gerade weil wir jetzt ja wahrscheinlich zu unserem nächsten Blog kommen werden, der vermutlich alles rund um die Fanszene, Hopp und Peter Görlich sein wird.
Ja, ja.
Letzte Woche, gerade so ein bisschen am Ende der Folge, ich glaube, es war relativ am Ende der Folge, hat Luis Löser uns dieses ganze Hin und Her nochmal ziemlich gut geschildert und so ein bisschen Background-Informationen, wie das da alles so abläuft bei der TSG. Was wir damals aber noch nicht gewusst haben, also letzte Woche, als wir die Folge aufgenommen haben, da war das relativ frisch, die Meldung, und wie sich das dann entwickelt, dass sich die Fanszene dazu äußern wird und dass ganz, ganz viele noch dazu schreiben und dass das Ganze doch größer wird, als wir zunächst vermutet hatten. Das wussten wir damals noch nicht. Und mittlerweile gibt es ja auch einen neuen Nachfolger. Das haben wir damals auch noch nicht gewusst. Aber das
wir haben sogar das Gegenteil vermutet, mit guten Gründen.
Genau, ja. Genau.
Genau.
Genau, also deswegen, wer sich da noch ein bisschen genauer von Luis Löser informieren lassen möchte, der kann da sehr gerne noch mal am Ende dieser Spezialfolge reinhören.
Genau, und auch so ungefähr ist es, ich glaube, die ersten 90 Minuten reden wir nur über die TSG, nur über die Saison, und in den letzten 15 Minuten reden wir dann nochmal genauer über Rogon, über Hopp, über Dr. Peter Görlich, und das hat Luis da wirklich sehr interessant erzählt, und darauf baut natürlich jetzt auch unsere heutige Berichterstattung mehr oder weniger auf, wo wir die neuen Informationen natürlich jetzt aufgreifen wollen. Und einerseits muss man natürlich nochmal drauf eingehen. Die Situation, glaube ich, ist bekannt, ist klar, aber die Fanszene hat jetzt reagiert, und das hat unser Partner Hoffe News auch auf ihren Social Media Kanälen gepostet. Falls ihr euch das nochmal angucken wollt, da waren die Ultras von den Young Boys, von Crescendo Hohenlohe und von der B-Block-Brigade unter anderem beteiligt, also unsere größten, ja, wie nennt man das, Ultra-Gruppierungen in der Süd. Und haben, ich lese einfach mal ein paar Transparente vor, die sie in Sinsheim plakatiert haben. Wer den Sonnenkönig kritisiert, wird schnellstmöglich aussortiert. Oder hier, den Golfkumpel im Verein installiert, einen echten TSGler degradiert, deine Vetternwirtschaft kotzt uns an.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Was haben wir noch? Peter Görlich Ehrenmann war vor einer Sinsheimer Kirche. Oder wer Briefkastenfirmen mit Rogon nicht ehrt, ist für Hopp nichts wert. Also man merkt... Oh, ich hab noch was. Kritik wird in keinster Weise geduldet. Dabei ist diese selbst verschuldet. Freut mich natürlich als Deutschlehrer, dass das hier schön sauber gereimt wurde. Aber die Botschaften bergen natürlich, ja, ziemliches Streitpotenzial. Da ist, glaube ich, klar, dass die gerade die Fans in der Süd ziemlich angepisst sind. Anders kann man das nicht sagen. Und ja, man muss es sagen, man will den Verein immer verteidigen, aber ich kann es zumindest inhaltlich verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin auch froh, dass, also ich, man muss das jetzt nicht an die Spitze treiben, aber ich bin auch froh, dass unsere Fanszenen da reagiert haben und da sich dazu geäußert haben, weil, man muss ganz ehrlich sagen, Dr. Peter Görlich, seit Oktober 2015 unser Geschäftsführer. Jeder, der sich in den letzten 5-6 Jahren mit der TSG befasst hat, weiß, das waren tendenziell ziemlich, ziemlich gute Jahre. Das war auch ungefähr der Beginn von Nagelsmann.
Gerade ab 2016.
Das waren unsere Champions League-Jahre. Und er war da eben beteiligt für die Bereiche Sport, Innovation und Internationalisierung. Da war er der Geschäftsführer. Und jetzt ist es natürlich so, selbst wenn es jetzt irgendwelche Gründe intern gegeben hätte, die jetzt nichts mit Rogon oder sonst irgendwas zu tun hätten, dann ist es einfach so, dass wir als Fans, als Leute, die sich mit der TSG befassen, die Geld dafür ausgeben, die ins Stadion gehen, die Merch kaufen und alles Mögliche, die den Verein lieben, im Regen stehen gelassen wurden, weil uns nichts gesagt wurde. Die 0815-Antwort, ja, wir haben andere, was weiß ich, andere Vorstellungen der Ausrichtung.
Ja, ja.
Auf gut Deutsch, das sagt uns gar nichts. Das kann jetzt
gut, das aber kann das
alles
ist,
sein das, und nichts sein. Das
ist leider ja die Normalität. Ne? Also ich will es damit nicht runterspielen, sondern nur einordnen. Nee. Man kriegt da sehr, sehr selten ehrliche Statements, um nicht zu sagen.
Aber nur weil es die Normalität ist, heißt es nicht, dass es nicht, nicht zu kritisieren wäre. Und deswegen absolut, ist es auf jeden Fall gut, dass unsere Fanszene da Kritik geäußert hat und auch gesagt hat, ey Leute, wenn ihr so jemanden wie Peter Görlich einfach so rausschmeißt, dann möchten wir auch entweder genau wissen, was vorgefallen ist, oder ansonsten müssen wir dem Bericht vom Kicker oder von allen möglichen Zeitungen glauben, wenn ihr uns nichts anderes sagt, und dann gibt es dafür auch Kritik, weil das, was scheinbar Peter Görlich gesagt hat, das kann man natürlich auch kritisieren.
Genau. Und es geht im Wesentlichen ja darum, ich kann euch nochmal den entsprechenden Artikel empfehlen. Vielleicht wollen wir den sogar in der Folgenbeschreibung verlinken vom Kicker. Ich beschließe jetzt einfach mal, dass wir das machen. Da ist natürlich auch teilweise Spekulation mit drin. Aber was klar ist, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Luis Löser hat es auch gut erklärt oder noch besser erklärt, dass Dietmar Hopp indirekt über Third-Partner-Ownership an Transfers über die Firma Transfair, F-A-I-R, beteiligt war. Das ist wohl relativ gesichert, gerade auch bei Spielern wie Firmino, wie Joel Linton. Und das ist auch juristisch mittlerweile nicht mehr erlaubt und wird wohl über Ecken weiterhin betrieben. Wie gesagt, das ist dann auch teilweise spekulativ, teilweise noch nicht ganz geklärt, aber dass das geschehen ist, ist klar. Auch gerade mit dem brasilianischen Club FC Bari oder Bara, glaube ich. Wie gesagt, lest dazu gerne nochmal den ausführlichen Kicker-Artikel. Aber dass Hopp da quasi auch noch individuell Geld dran verdient und eben Spieler dann quasi ja solchen Gesellschaften gehören, ist natürlich sehr problematisch. Darum geht's. Und ich finde es deswegen auch, muss ich auch sagen, gerade auch aus einem politischen, moralischen Standpunkt gut, dass die Fans sich da entgegenstellen, weil man könnte ja auch ganz unmoralisch sagen, naja, wir haben ja massiv davon profitiert, nicht nur Hopp, sondern gerade ja auch die TSG, wie viel Geld wir eingenommen haben durch Joe Linton, wie viel Geld wir eingenommen haben durch Firmino, ist ja Wahnsinn. Natürlich kann man sich darüber freuen, aber die Art und Weise eben ist offensichtlich höchst problematisch gewesen. Es gibt auch das steht im Kicker-Artikel, ein Zitat von Rosen dazu, das vermuten lässt, dass er das auch nicht so gut findet. Wobei ich da jetzt nicht zu sagen kann. Mich würde es nicht wundern, wenn das, sagen wir mal so, häufiger in der Sportwelt auftritt, dieses Problem. Dazu kommt ja noch eben, dass es eine auffällige Nähe zwischen Dietmar Hopp und der Spielerberateragentur Rogon gibt. Wir haben ja relativ viele Rogon-Spieler unter Vertrag.
In Person von Roger Wittmann.
Genau, der da der Chef ist. Jetzt haben wir einen neuen Spieler verpflichtet, Mathieu Kambala. Dachten wir auch erst, vielleicht sogar für die erste, dann haben wir ein bisschen recherchiert und gemerkt, der muss für die zweite sein, wurde von der TSG auch nicht publik gemacht und der Junge ist 18 Jahre alt, kommt vom FC Metz, hat da, glaube ich, nur ein Profispiel gemacht. Also für die Profis dementsprechend ist das ein Mann, ein Perspektivspieler für die zweite, aber auch da wieder Rogon. Und das ist natürlich nichts, was einen als Fan freut und da finde ich es jetzt erstmal gut, dass man das öffentlich macht. Und dass man auch da keine beleidigenden Worte findet. Das ist natürlich schon hart, was da auf den Plakaten steht, aber ist ja natürlich auch nicht unter der Gürtellinie und basiert ja offensichtlich auf Fakten.
Also zunächst einmal muss ich sagen, dass diese Beraterszene im Fußball komplett am Arsch ist und was da alles abgeht.
Genau, aber generell, das muss man jetzt auf das gesamte System generell auch nochmal beziehen.
Ja. Zu teilen auch einfach höchst kriminell vermutlich ist und was da alles im Hintergrund läuft. Wenn man zum Beispiel hört, dass wenn zum Beispiel ein Paul Pogba zu Manchester United wechseln will und der Berater Mino Raiola, der da so bekannt ist,
ach Gott,
jeder ist sich einig, Juventus ist sich einig, Manchester United ist sich einig, Paul Pogba ist sich einig und wenn es am Schluss nur noch daran hakt, wie viel Millionen der Berater davon kriegt. Und wenn daran dann ein Transfer noch hakt, dann frage ich mich, was geht da eigentlich ab? Aber scheinbar müssen ja auch die Spieler einen enormen Vorteil davon haben, bei so richtigen Beraterhaien, möchte ich es fast schon nennen, unter Vertrag zu sein, weil sonst würden es ja nicht so viele machen. Also, aber dass dieses System komplett im Eimer ist, das weiß jeder. Ich meine, wir haben mit Jadzia Samaseku auch einen Spieler von Raiola unter Vertrag. Da werden bestimmt auch einige Kosten für
ihn interessant, war mir jetzt gar nicht klar, wo der dazugehört. Okay, ja.
Doch, ich meine tatsächlich. Und das Problem ist jetzt daran halt, dass wir in Person von Dietmar Hopp scheinbar auch noch eine sehr persönliche Nähe zu so einer Beratungsagentur haben. Und wenn du natürlich sagst, okay, Berater gibt es im Fußballgeschäft, leider Gottes, wir können nicht direkt zu den Spielern gehen, weil wir eben halt über diese Haie kommen müssen, dann ist es so, dann ist es einfach unangenehm im Fußball und dann müssen die Leute, die da verhandeln, müssen da halt durch. Aber wenn du natürlich dann auch noch, was weiß ich, beim Mittagessen mit dem sitzt und Scherzle machst und Golf spielen gehst und das dein Kumpel ist oder was auch immer, dann wird es natürlich kritisch. Dann hat es natürlich einen ziemlich, ziemlich faden Beigeschmack. Und was natürlich auch so ist, gerade weil es da um Millionen geht, wir haben ja gerade erst vor, ich weiß gar nicht, wann es war, da gab es ja diese Dokumentation über Dietmar Hopp, wo dann auch sein
Hoeneß... Die haben wir hier auch ausführlich besprochen, ja, genau.
Genau, Uli Hoeneß hat dazu was gesagt, hat gesagt, also da ging es ja im Endeffekt, da war ja diese ZDF-Doku, da ging es ja im Endeffekt um diese Beleidigung gegen Dietmar Hopp. Und da gab es ja jetzt auch diesen Fanbrief der TSG-Fanszene, der sehr ausführlich beschrieben hat, was sie denn kritisieren. Und dann ging es auch darum, dass sich eben Dietmar Hopp sehr gerne im Rampenlicht sieht als den Gönner, als den Ehrenmann, als den letzten echten Fußballfan, wie Uli Hoeneß es genannt hat. Der Typ, der eigentlich nur noch Projekte in der Rhein-Neckar-Region unterstützt und einfach nur als Hobby so ein bisschen seinen Herzensverein, die TSG, eben in der ersten Liga sehen will. Soweit alles schön und gut. Wenn jetzt natürlich im Hintergrund rauskommt, dass er schon noch Machenschaften macht, um Millionen in seine eigene Tasche fließen zu lassen, dann bekommt es natürlich alle diese Inszenierungen mit guten Taten, bekommen einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Und das ist das Problem, was hier eben herrscht. Und wenn dann am Ende Köpfe rollen, weil jemand sich kritisch äußert, das ist natürlich ein Problem, weil Kritik ist nicht verboten. Kritik muss ausdiskutiert werden.
Offensichtlich ja sogar hauptsächlich intern.
Auch Dietmar Hopp nochmal kritisiert dafür, dass er generell jemand sei, der mit Kritik nicht so gut umgehen kann. Was man natürlich auch daran merkt, dass er dann auch direkt die Dortmunder-Fanszene, die Bayern-Fanszene verklagt hat. Was ich jetzt nicht verteufeln möchte, aber da merkt man, dass er mit Kritik wohl nicht ganz so gut umgehen kann. Und dann bin ich auch fertig, abschließend, es ist nochmal ein Unterschied, finde ich, ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du mit Kritik umgehen musst, was irgendwelche Bayern, was die Schickeria zu dir sagt und die dich beleidigen, oder ob dein Geschäftsführer, der seit 6 Jahren bei dir arbeitet, Kritik äußert und Peter Görlich hat ihn bestimmt nicht beleidigt oder hat unschöne Worte benutzt oder sonst irgendwas oder ist ihn persönlich angegangen. Und wenn jemand sich dann kritisch äußert in einem Geschäftsmodell und dann seinen Koffer nehmen muss, dann ist das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr problematisch.
Ja, also ich verstehe deine Punkte. Bei einzelnen Punkten würde ich sagen, ja, verstehe ich, ist mir aber teilweise ein kleines bisschen zu spekulativ an der einen oder anderen Stelle. Das basierte ja auch auf...
Das ist das Problem, wir wissen ja nichts.
Ja, eben auf Meinungen von fremden Personen über Dietmar Hopp. Wer kennt denn von uns Dietmar Hopp wirklich persönlich, ne? Aber was mich tatsächlich sogar am meisten stört, gehen wir jetzt nochmal davon weg, dass da Leute mitverdienen und so weiter. Was mich ehrlich gesagt am meisten stört, und auch da wissen wir nichts, ob Dr. Peter Görlich vielleicht intern wirklich auch mit relevanten Personengruppen aneinander geraten ist, sodass wir vielleicht dann doch Hopps Meinung wären. Glaube ich nicht, aber könnte theoretisch sein, dass sich Hopp offensichtlich dann doch relativ stark eingemischt hat. Und dann in diesem Fall, das war ja, was mir immer sehr gut gefallen hat, dass er seit Jahren ja kaum im operativen Geschäft war. Also, dass er kaum wirklich aktiv eingegriffen hat. Er hat wohl bei Nagelsmann, hat er sozusagen gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir den jetzt nicht mehr hochbringen? Aber er hat ja auch bei Transfers, ich dürfte das ja nicht so vorstellen, dass Hopp Spieler verpflichtet. Das ist ja nicht der Fall. Da hat ja Alexander Rosen ganz klar die Hosen an. Aber das hat mir persönlich nicht gefallen, dass da offensichtlich, auch das wissen wir nicht zu 1000%, vielleicht war das ja auch eine breite Mehrheit, aber offensichtlich hat Hopp ja den Rauswurf von Görlich vorangetrieben. Und das finde ich problematisch, weil eben nach unserem Kenntnisstand relativ wenig, sehr wenig gegen Dr. Peter Görlich spricht. Er sehr beliebt war in der Region, er sehr beliebt war innerhalb des Vereins bei Leuten, die wir kennen. Aber genau, an der Stelle würde ich es auch gerne beenden, weil ich weiß und wir wissen, wir sind hier in einem Prozess. Viele Sachen sind nicht an die Öffentlichkeit gekommen, sollen nicht an die Öffentlichkeit kommen, deswegen basiert das auf Spekulationen, wo wir teilweise natürlich auch klare Anhaltspunkte vom Kicker oder so haben, aber eben an vielen Stellen auch nicht. Trotzdem möchte ich vielleicht nochmal abschließend sagen zur generellen Sache. Das sind alles Sachen, die einem nicht so gut gefallen als Fan. Absolut verständlich. Aber viele Vereine haben ähnliche Probleme und ich würde da jetzt nicht mir dadurch die Lust am Fußballgucken versauen lassen. Die Spieler können da nichts dafür. Der Trainer kann nichts dafür. Alex Rosen kann da wahrscheinlich auch nichts dafür. Da würde ich mir den Stadionbesuch wirklich, wenn er ab August wieder möglich wäre, nicht versauen lassen. Trotzdem gerne die Ermutigung, da weiterhin ab und zu mal ein Transparent zu machen. Nicht unter der Gürtellinie, aber auf diese Problematik einfach hinzuweisen.
Genau, also muss ich wirklich nochmal abschließend ein sehr großes Lob an unsere Fanszene richten. Wir sind sachlich geblieben, wir haben unsere Meinung dazu geäußert. Also ich finde auch tatsächlich mich als TSG-Fan einbegriffen. Da wurde schon von unserer Fanszene auch jetzt auch meine Meinung mitvertreten. War nicht beleidigend und war alles in Ordnung. Und vielleicht noch ganz kurz, das Problem ist tatsächlich, es sind ja alles nur Menschen. Und oben im Verein, gerade im Fußball, fließt einfach sehr, sehr viel Geld. Aber trotzdem sind alles nur Menschen. Und man weiß halt eben nicht, wie das läuft. Vielleicht sind Dietmar Hopp und Roger Wittmann einfach wirklich sehr gute Freunde. Und so wie das dann halt mal passiert unter Freunden, wenn man dann über Fußball redet, dann sagt Roger Wittmann, ich habe hier einen sehr klasse Jungen für dich, guck dir den mal an. Oder andersrum, für Dietmar Hopp ist es natürlich auch deutlich einfacher, über Roger Wittmann Spieler zu holen, die ihm gefallen. Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, ob die Theorie Sinn ergibt, weil meines Wissens nach gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Dietmar Hopp beim Scouting wirklich mit dabei ist und wirklich sagt, du Alex Rosen, der und der. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen, muss ich sagen.
Ja, aber nur ganz kurz, als Problem ist, das wollte ich nur so, noch so ein bisschen zur Verteidigung sagen, dass es nicht immer systematisch das sein muss.
Ja.
Aber wenn natürlich im Hintergrund, und das können wir wieder nicht sagen, wenn da systematisch Geld verdient wird, und da richtig offen drüber geredet wird, wie man Millionen in die eigene Tasche scheffeln kann. Und das heißt nicht in die Tasche des Vereins. Also nicht sagen, man holt Joe Linton für ein paar Millionen, verkauft ihn für 40 für den Verein. Sondern wenn man dann auch irgendwie in die Taschen von den beiden Geld scheffelt, dann richtig systematisch, dann haben wir ein Problem. Und aber ja, genau, ich würde dir da zustimmen. Beenden wir das Thema an der Stelle. Wenn es da was Neues gibt, natürlich reden wir wieder sehr gerne darüber und arbeiten das auf. Aber wir sind dann natürlich auch am Ende mit unserem Latein, weil mehr Einblick bekommen wir einfach nicht und mehr Einblick werden wir auch nicht bekommen, das ist ganz klar.
An der Stelle, darüber reden wir vielleicht nicht so ausführlich, weil wir ja eigentlich eher über die EM reden wollten. Trotzdem großen Glückwunsch an die U21, die Europameister geworden ist, wo auch David Raum, wie auch am Aufstieg, einen großen Anteil als Stammlinksverteidiger hatte.
Ja.
Wer da sich noch mal ein bisschen zu erkundigen will, wer es verpasst hat, fand ich wirklich interessant. Dennis Geiger hatte im Kicker eine Kolumne zur Europameisterschaft. Er wäre ja eigentlich Kapitän der Mannschaft gewesen. Einfach mal googeln, Kolumne Dennis Geiger und dann auf die Seite des Kicker gehen. Da hat er jetzt auch geschrieben, wie stolz er auf die Jungs ist, dass er bei der Siegerehrung im Fernsehen aber natürlich ziemlich traurig war, was man, glaube ich, absolut verstehen kann. Meines Wissens nach darf er ab sofort nicht mehr U21 spielen. Er ist 22 Jahre alt und wird verletzungsbedingt wohl auch Olympia verpassen. Und damit auch die Vorbereitung auf uns. Das erfahre ich jetzt auch gerade erst, aber naja, da wenden wir uns später zu. Wir sind ja von der Vorbereitung noch ein bisschen weiter weg, wo wir überhaupt nicht weit weg sind. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Block EM-Spezial, in Anführungszeichen, ist von der Europameisterschaft. Und da haben wir meines Wissens nach 6 Spieler im Feuer sozusagen, keinen bekanntlich bei Deutschland, aber auch von TSG-Sicht kann man da natürlich interessiert draufblicken und natürlich sind auch die Spiele von Deutschland nicht uninteressant, finde ich, da hat sich zumindest ein bisschen was getan, was die Entwicklung ja, in Richtung Positives angeht, sag ich mal.
Ja, wir sind sogar ziemlich erschreckend nah dran, also mir geht es eigentlich bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften in letzter Zeit immer so, dass man plötzlich so denkt, boah, in 2 Tagen geht es ja schon los, nämlich am Freitag um 21 Uhr ist das EM-Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien.
Auch kein schlechtes Spiel, ne? Da kennt man zahlreiche Spieler auf beiden Seiten.
Ja. Und ab dann geht es ja, wie man es in den Gruppenphasen gewohnt ist, ziemlich schnell weiter, nämlich immer, dann gibt es eigentlich so, wie ich das jetzt hier überblicken kann, eigentlich täglich Spiele erstmal 15, 18 und 21 Uhr.
Ganz
und
genau.
Die deutsche Beteiligung, dadurch, dass wir ja in der letzten Gruppe sind, in der Gruppe F, in der Killergruppe, wie man sie ja nennen kann, weil wir ja den Weltmeister, den amtierenden Weltmeister und den amtierenden Europameister und auch noch Adam Scholloy in unserer Gruppe haben. Das ist die absolute Killergruppe. Und deswegen, weil wir in Gruppe F sind, spielen wir erst am Dienstag um 21 Uhr gegen Frankreich.
Ganz genau, so sieht's aus. Das sind wirklich spannende Spiele für Deutschland, die uns da anstehen. Aber wenden wir uns doch vielleicht nochmal kurz der TSG hierzu. Wir haben uns so ein bisschen angeguckt, okay, welche Spiele sind denn aus TSG-Sicht besonders relevant? Das sind natürlich die mit TSG-Beteiligung. Da haben wir tatsächlich ein paar. Auf Seite von Dänemark, Robert Sko, der sich verletzt hat, aber wohl rechtzeitig fit wird und deswegen dabei sein wird. Dänemark trifft auf Finnland, Belgien und Russland, also durchaus möglich, dass man hier weiterkommt. Meine Prognose ist aber, ich habe es ein bisschen verfolgt, Robert Sko wird kaum spielen, so wie das
aktuell aussieht. Tatsächlich wollte ich nämlich auch gerade noch sagen, jedes Mal, wenn ich so nach der dänischen Aufstellung geguckt habe, war Sko nur auf der Bank und wurde spät oder sogar gar nicht eingewechselt. Also da ist die Konkurrenz auch ziemlich groß.
Ganz genau. Besonders interessant ist aber wirklich, und auf die Spiele freue ich mich wirklich, wenn ich da Zeit finde, aber ich denke schon, sind die Spiele von Österreich gegen die Niederlande, gegen die Ukraine und gegen Nordmazedonien. Da haben wir ja bekanntlich Grilic, Posch und,
Baumi.
Baumi, mein Gott. Grilic, Posch und Baumi im Feuer, sage ich mal. Und da ist es tatsächlich, also da wird mindestens immer einer spielen und ich denke tendenziell, sogar 2 könnten da Chancen auf einen Stammplatz haben. Gerade auf der 6 ist gar nicht so einfach. Da ist, glaube ich, Baumgartlinger gesetzt, meines Wissens nach, als Kapitän.
Aber ja, das ist ziemlich interessant. Also ich lege jetzt nicht dafür meine Beine ins Feuer. dass Österreich genauso spielen wird, weil ich natürlich auch kein Österreich-Experte bin. Aber so wie ich das so in letzter Zeit verfolgen konnte, hast du recht, ist Baumgartlinger sogar Kapitän und ist da in der österreichischen Nationalmannschaft eigentlich komplett gesetzt. Und wenn die dann so ein bisschen so mit einem Sechser spielen, mit Baumgartlinger und dann so zwei Achter davor, dann hat Grillo meistens trotzdem keinen Platz, weil sie natürlich, welche zwei Spieler aus der Bundesliga auf der Acht haben, David?
Was? Ich bin gerade geistig ein bisschen abgeschwoffen.
ich helfe dir. Sabitzer und Schlager.
Ach Gott, da hätte ich jetzt lange gebraucht, um auf die zu kommen. Ich hatte
gerade. Genau, natürlich. Sabitzer, super Saison bei RB Leipzig und Schlager, klasse Saison bei beim VfL Wolfsburg. Da ist es, sagen wir es mal so, nicht peinlich, auf der Bank zu sitzen hinter denen. Aber natürlich wird er auch zu seinen Einsätzen kommen, denke ich.
Das denke ich auch.
Bei Baumi ist es tatsächlich so, dass der in der österreichischen Nationalmannschaft meistens rechtes oder linkes Mittelfeld spielt.
Bei dem gehe ich schon davon aus, dass er meistens Stamm spielt, bei Christoph Baumgartner.
Tatsächlich, ja, ich auch. Und auch bei Posch gehe ich eigentlich davon aus, dass er spielen wird. Bei Grilic ist eigentlich, das ist so der Wackelkandidat in der österreichischen Nationalmannschaft.
Wobei sie natürlich auch noch, also die Österreicher, Lienhardt haben, Hinteregger haben und Dragovic auch noch als Innenverteidiger. Das heißt, es kann auch gut sein, dass Posch zu relativ wenigen Einsätzen kommt. Gegen die Slowakei im Testspiel hat er nicht gespielt von Anfang an. Ja. Und gegen England ebenfalls nicht. Also, wobei, ich würde mich tatsächlich dann doch darauf festlegen, dass er wahrscheinlich sehr wenig Einsätze bekommt. Aber gerade bei Baumi und Grillo, die werden wir sicherlich auf dem Platz sehen. Da ja auch bekanntlich Verteidiger ist, da wird seltener mal gewechselt.
Ja, stimmt, da hast du natürlich recht. Das kann gut sein, ja.
Aber er ist auf jeden Fall im Kader, er ist ein junger Mann und ist mit dabei.
Ja, und zwar anders als noch bei Dänemark, wo ja wirklich in der Gruppe mit Belgien, Finnland und Russland, also wahrscheinlich wird Belgien schon Gruppenerster werden, aber danach, boah, kann ich mich kaum festlegen, ob wer da jetzt Zweiter wird. Das ist eine ziemliche Würfelei, weil Russland und Finnland sind auch nicht so schlecht und Dänemark natürlich auch keine
Weltmacht. Ich würde Dänemark leicht vorne sehen auf der 2, aber da würde ich auf keinen Fall einen Euro draufsetzen. Ne? Aber wenn ich müsste,
genauso gut zum Beispiel auch Russland sein, ja.
Ja, Russland fand ich in den letzten Jahren nicht so stark, aber möglich ist es. So stark sind die Dänen auch wieder nicht, auch wenn sie natürlich ein paar krasse Kandidaten haben, nennen wir nur mal Schmeichel oder Paulsen, die ich sehr stark finde eigentlich.
Ja, und wenn man natürlich die österreichische Gruppe anguckt mit der Niederlande, Nordmazedonien und Ukraine, dann ist so der erste Impuls, dass man schon sagt, Österreich ist eigentlich der Favorit auf den zweiten Tabellenplatz.
Und auch die Niederlande ist jetzt nicht auf allen Positionen so krass, ne? Also ich sehe die Niederlande stärker, aber Österreich muss und will sicherlich auf jeden Fall ins Achtelfinale oder noch weiter kommen.
Genau.
Und dann springen wir doch zur nächsten Gruppe, wo wo zwei der Lieblinge der TSG aufeinandertreffen werden. Andrej Kramaric, da rechne ich nach dem, was ich gelesen habe, relativ fest damit, dass er meistens Stamm spielen wird. Anders sieht es leider aus bei Pavel. Der wird sehr wahrscheinlich zu ziemlich wenigen Einsätzen kommen, da er offensichtlich den Konkurrenzkampf in letzter Zeit verloren hat gegen den Rechtsverteidiger von West Ham, dessen Namen ich mir beim besten Willen nicht merken kann. Kufala oder so heißt er, glaube ich.
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich habe es jetzt auch nicht im Ohr, wie er genau heißt, beziehungsweise wie man ihn ausspricht.
Aber es ist ein Typ aus der Premier League mit einem relativ hohen Marktwert. Ich weiß nicht, ob er den verdient hat, aber so ergibt sich das eben, dass Pavel da... Ich denke schon, dass er mal auf dem Platz stehen wird, aber wahrscheinlich nicht von Anfang an, so wie ich es in den letzten Monaten und auch bei den Testspielen gesehen habe. Nichtsdestotrotz.
Ja. Zur Ergänzung, Wladimir Kufal.
Und West Ham stimmt, ne?
Ja, genau.
Okay, gut, aber da kann man natürlich, wäre natürlich sehr schade, gerade wir haben es ja auch hier letzte Woche Pavel nochmal gelobt, wie stark er nach der Verletzung zurückkam. Ich habe auch sehr gut launige Bilder von ihm gesehen bei der Vorbereitung, aber er ist auf jeden Fall dabei und irgendwann wird er bestimmt mal eingewechselt. Gleichzeitig ist es dann natürlich so, dass Tschechien weiterkommt, ist sehr unwahrscheinlich, denn sie sind in einer Gruppe mit Kroatien, England und Schottland. Die Schotten, könnten sie schlagen, dominieren vielleicht. Bei England und Kroatien wird es echt schwer.
Ja, gerade Kroatien... generell ja immer ziemlich stark bei den letzten Turnieren und England, wo man jetzt ja auf den ersten Blick jetzt nicht sofort sagt, boah, Favorit auf den EM-Titel. Mhm. Aber wenn man sich den diesjährigen Kader anguckt, gerade auch was mit den England da an jungen Leuten nachgekommen ist, also um den Kapitän Harry Kane herum, jetzt mit einem Sancho, mit einem Sterling, mit einem Foden von Manchester City, Rashford, alles Mögliche. Da, und jetzt haben sie auch noch, das war ja oft manchmal so ein bisschen das Problem bei England in den letzten Jahren, jetzt haben sie auch noch eine sehr solide Verteidigung. Also England gehört auf jeden Fall zum Favoritenkreis, sogar auf den Titel. Und deswegen ist es in der Gruppe wahrscheinlich schon so, da könnte man sein Geld schon relativ sicher drauf setzen, dass England und Kroatien ins Achtelfinale einziehen werden.
Ja, darauf muss man fast tippen. Genau, gehen wir weiter in die Gruppe E, wo Polen, Slowakei, Spanien und Schweden spielen. Wenn ich jetzt nicht total schief gewickelt bin, sind wir da quasi raus, was TSG-Spieler betrifft. Oder irre ich mich?
Nee, wir sind da tatsächlich raus, aber ist auch eigentlich keine schlechte Gruppe. Gerade auch mit, ja, man denkt natürlich auf den ersten Blick sofort, Spanien ist der Mega-Favorit, aber Spanien hat natürlich seit 2010, 2012 um den Dreh auch massiv abgebaut, was ihre Nationalmannschaft angeht. Ja. Und Polen hat natürlich den besten Stürmer oder vielleicht sogar den besten Fußballer aktuell der Welt. Also wenn Lewandowski auch nur halbwegs da vorne so trifft wie bei Bayern, dann sind die auch, könnten die auch Favorit auf den ersten Tabellenplatz sein in der Gruppe. Auch Schweden hat keine schlechte Nationalmannschaft. Leider Gottes ist ja einer meiner Lieblingsspieler, generell so im Weltfußball, Zlatan Ibrahimovic, verletzt und wird nicht bei Schweden dabei sein.
Ja, ja.
Das ist natürlich schon schlecht für die Schweden, aber an sich einfach keine schlechte Nationalmannschaft. Allein so jemand wie Forsberg oder so, da haben die auch schon Namen drin. Slowakei wahrscheinlich eher raus. Aber ja, Polen, auch. Schweden, Spanien traue ich alle zu, ins Achtelfinale zu kommen, aber vermutlich wird es dann doch Polen und Spanien werden.
Genau, denke ich auch. In Gruppe F ist es eigentlich wirklich dann komplett offen, auch was die Mannschaften betrifft. Zwischen Deutschland, Frankreich und Portugal, da muss man sagen, auf dem Papier, nur auf dem Papier ist Portugal hier natürlich eindeutig am schlechtesten. Finde ich, bin ich ganz klar dabei, aber man hat ja gesehen, wie Portugal zuletzt gespielt hat. Sie haben auch einen Cristiano Ronaldo vorne drin. Deswegen würde ich sagen, unabhängig vom Kader, ist das eine komplett offene Geschichte. Auch Deutschland hat sich ja jetzt wieder so ein bisschen rausgezogen. Mit der Kadernominierung waren viele meiner Meinung nach zu Recht zufrieden. Löw ist ein bisschen zurückgerudert. Auch das Spiel gegen Lettland hat Hoffnung gemacht, auch wenn Lettland gespielt hat wie, weiß ich nicht, wie ein schlechter Zweitligist gefühlt. Man da keinen Spieler kannte, trotzdem macht das natürlich Hoffnung, macht es Mut, dass Deutschland da weiterkommen kann, aber garantiert ist das auf keinen Fall. Und man darf es natürlich nicht vergessen, die Ungarn sind auch noch mit dabei und die Ungarn haben Adam Csolloy. nee, also für die Ungarn wird das natürlich, wenn Ungarn weiterkommt, weiß ich nicht, was ich dann mache, spende ich 10 Euro an wohltätige Zwecke, was wahrscheinlich gar nicht so schlecht wäre und Spannung bringen würde, aber der ungarische Kader ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn man alle Teams nimmt aus den ganzen 6 Gruppen, ist Ungarn natürlich im hinteren Viertel auf jeden Fall mit dabei. Und gerade in so einer Mördergruppe haben die eigentlich gar nichts zu sagen. Da ist höchstens mal das Ziel. Vielleicht können sie einen Favoriten ärgern und mal unentschieden spielen. Aber auch wenn man ein paar Spieler von Ungarn kennt, gerade Gulaschi, Orban, Csolloy, kann das eigentlich nicht reichen.
Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, weil du dir ja so sicher zu sein scheinst. Neben den 10 Euro, die du dann natürlich an den guten Zweck spenden wirst, wenn Ungarn weiterkommt, das haben wir ja hier praktischerweise im Podcast gespeichert.
Wenn ich es nicht gleich rausschneide. Nein.
Würde ich tatsächlich sagen, du hast es ja zur Zeiten Csollois bei der TSG meines Wissens verpasst, dir ein Csolloy-Trikot zu kaufen, oder? Du hast kein TSG-Csolloy-Trikot.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Bei der TSG, meines Wissens, verpasst, dir ein Cholloy-Trikot zu kaufen, oder? Du hast kein TSG-Cholloy-Trikot.
Doch.
Hast du doch eins?
Und zwar dieses ganz schöne mit Farbverlauf sogar.
Ah, okay, dann hast du dir doch noch kurz vor knapp eins geholt, dann war ich jetzt schief gewickelt.
Aber ich gehe noch weiter, ja, für jedes Cholloy-Tor spende ich nochmal 2 Euro zusätzlich.
Nee, aber ich wollte auch sagen, wenn zusätzlich zu dem allen sehr löblich, würde ich sagen, wenn die Ungarn weiterkommen ins Achtelfinale, kaufst du dir auch ein Adam Cholloy-Ungarn-Trikot. Und das werden wir dann in der Story posten.
Oh Gott, ja, darüber müssen wir dann nochmal reden. Da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, auch wenn es natürlich
sehr witzig wäre. Da ist sich jemand doch nicht so sicher, ob Ungarn nicht doch Europameister wird.
Naja, gut. Gut. Aber man sieht auch hier natürlich offensichtlich keinen TSG-Spieler, auch wenn sich, wenn man Adam Cholloy immer noch so sehr mit der TSG verbindet, also ich zumindest, viele Fans von uns auch, auf Twitter kommen Gags mit Adam Cholloy eigentlich auch in der TSG-Bubble immer ganz gut an. Aber darauf kann man wirklich gespannt sein, da stehen wirklich einige Highlights an in den nächsten Tagen. Ich nenne einfach mal kurz meine Spiele-Highlights in den nächsten Tagen bis zur nächsten Folge. Und da würde ich tatsächlich einerseits nennen Türkei-Italien, was übermorgen stattfindet, also am Freitag ist das Eröffnungsspiel, ist aber auch wirklich interessant von den Kadern her. Und dann muss ich kurz springen, natürlich England-Kroatien am 13. Juni um 15 Uhr, natürlich etwas blöde Uhrzeit, aber das ist ja an einem Sonntagnachmittag, sollte man glaube ich nicht verpassen, England gegen Kroatien, auch als TSG-Fan. Nicht, werden sicherlich viele gucken. Spanien, Schweden am 14. Juni sicherlich auch interessant. Dann kommt natürlich der Kracher, muss man sagen, am 15. Juni Frankreich, Deutschland, auch noch in München vor 14.000 Zuschauern. Ist, glaube ich, selbst wenn man nicht mehr so für die Nationalmannschaft fiebert, was ich zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr so tue, muss ich ganz offen sagen, ein sehr interessantes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Zu dem, was du eben noch gesagt hast, dass du Portugal nicht so stark siehst in unserer Gruppe.
Die Einzelspieler, ich habe mich auf die Einzelspieler bezogen.
Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Klar, natürlich dadurch, dass jetzt Chelsea die Champions League gewonnen hat. Deswegen wird international Werner und Havertz und Rüdiger natürlich ziemlich stark gesehen, was jetzt auch die deutsche Mannschaft natürlich ziemlich weiterbringt. Aber auch Portugal hat keine schlechten Spieler. Also bei Portugal ist auf jeden Fall das Problem die Defensive. Man merkt es allein daran, dass die immer noch mit einem Pepe spielen von Real Madrid, der jetzt mittlerweile
39 ist. Ja, aber der spielt ja gefühlt schon immer, ne?
Ja, genau. Aber an sich so, in der Offensive, jetzt gerade auch mit Bruno Fernandes von, oder Bruno Fernandes spricht man ihn, glaube ich, aus, von Manchester United mit einer wahnsinnig guten Saison. Portugal hat auch sehr viele Spieler in der Premier League, ist auch auf keinen Fall eine schlechte Nationalmannschaft, aber ich gebe dir irgendwie recht, ich habe auch schon natürlich ein Tippspiel ausgefüllt, was natürlich jeder von uns irgendwie ein bisschen macht.
Ich habe auch schon angefangen,
und, und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass wir, obwohl Deutschland-Portugal ein ziemlich offenes Spiel ist, dass wir das für uns entscheiden können. Habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Aber wir können ja jetzt noch am Ende, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja noch so ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft reden, weil wir da ja gerade kadertechnisch auch am meisten Bescheid wissen in der Breite. Und ich habe auch sehr viel, und da interessiert mich so ein bisschen deine Meinung vielleicht. Ich habe sehr viel auch schon mit meinen Freunden darüber geredet, über die deutsche Nationalmannschaft. Wie sollten wir aufstellen? Wie gut ist unser Kader wirklich? Und so die Schlüsselposition ist eigentlich, wo man sich ja wirklich sehr unsicher ist. Was macht man mit Kimmich? Erstens mal, wie stellt man auf zum Beispiel? Wird es eine Dreierkette? Wird es eine Viererkette? Und natürlich, was macht man mit Kimmich? Also sagt man, Kimmich ist der beste Sechser der Welt. Kimmich spielt auf der 6 und wir gucken lieber als Rechtsverteidiger, dass wir da zum Beispiel mit einem Klostermann oder mit einem Emre Can spielen. Oder sagt man, wir sind auf der 6 so gut besetzt mit einem Goretzka, mit einem Kroos, mit einem Gündogan, dass wir sagen, nee, Kimmich ist zwar der beste Sechser, aber er ist auch der beste Rechtsverteidiger mit Abstand und man guckt dann, dass man die 6 anders besetzt und Kimmich nach rechts packt. Ich habe meine Meinung, kann die danach auch sagen. Was wäre jetzt spontan deine Meinung und wen würdest du dann auf die 6 stellen?
Also, ich habe eine sehr eindeutige Meinung, was das betrifft. Bin auch mal auf deine Meinung gespannt und muss da, ja, um jetzt mal böse zu werden, dem tatsächlich schlechtesten Fußballexperten, den wir seit Jahren hatten im deutschen Fernsehen, diesmal komplett zustimmen. Nicht, weil seine Analysen total falsch sind, sondern weil er unmotiviert wirkt, weil er rhetorisch schwach ist, weil er auch teilweise Plattitüden raushaut, die jeder Blinde sieht. Aber in dem Fall hat Bastian Schweinsteiger absolut recht, den ich grundsätzlich als Fußballer sehr geschätzt habe, aber einfach ein schlechter Experte ist. Kimmich muss Rechtsverteidiger spielen, wenn man den Kader sieht. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Wir haben Top-6er, Top-8er im Kader. Wir haben aber auf der Spieler, die für rechts in Frage kommen, ganz, ganz wenige. Und Kimmich hat da die Erfahrung. Bestes Beleg war auch Philipp Lahm, wo man das vielleicht ein bisschen parallelisieren kann, wo Löw dann auch das eingestehen musste, oh, Götze auf der falschen 9 funktioniert auch nicht. Und ich denke, in dem Fall ist es ähnlich und es deutet auch einiges darauf hin, dass Kimmich diese Rolle übernehmen wird. Oder bist du anderer Meinung?
Sehr interessant, dass du das jetzt so sagst. Ich bin anderer Meinung. Tatsächlich.
Interessant, ja.
Ich sage vorab, meine Meinung steht und fällt damit, dass wir nicht eine Dreierkette spielen, sondern dass wir ein 4-2-3-1 spielen.
Wie ist also denn deine Beobachtung? Was denkst du denn, wie wir spielen werden? Das ist ja auch noch nicht so ganz durch.
Dazu komme ich gleich noch. Ich glaube tatsächlich, wir werden mit einer Dreierkette spielen, weil der Yogi so ein bisschen das Innovative der letzten Jahre mitnehmen will. Auch unabhängig davon, ob das gut oder schlecht wäre, aber so ist der Yogi einfach. Und ich glaube tatsächlich, dass Kimmich Rechtsverteidiger spielen wird, unabhängig davon, ob Dreier- oder Viererkette. Und das aus einem einzigen Grund, und das ist auch mein größter Kritikpunkt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber meiner Meinung nach hat Toni Kroos in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft dieses Jahr nichts zu suchen. Einzig und allein deshalb nicht, weil er sein Spiel so mega verschlechtert hat, sondern weil er das Spiel langsam macht. Er passt nicht zu den Spielern, die wir momentan in der Nationalmannschaft haben. Punkt 2 ist, wir müssen mitnehmen, wie gut Bayern ist und wie viele deutsche Spieler mittlerweile Bayern hat. Und da passt ein Toni Kroos einfach nicht rein mit diesen Highspeed-Mofas da vorne drin. Sané, Gnabry, Werner. Da verlangsamt ein Toni Kroos einfach, finde ich, extrem das Mittelfeld. Der passt da einfach nicht rein. Und mein Argument dafür, warum Kimmich auf die 6 gehört, ist, dass er der beste Sechser der Welt für mich ist, neben vielleicht Kanté. Und dass man diese Dynamik Kimmich-Goretzka nicht wegschmeißen sollte. Für mich ist Kimmich-Goretzka unsere 6 für die Nationalmannschaft. Jetzt werden viele sagen, ah, aber Gündogan hat das Jahr seines Lebens gespielt. Ja, aber in einem ganz anderen System. City spielt einen Fußball, der ist nicht vergleichbar mit gar nichts. Und deswegen erfolgsorientiert, Kimmich-Goretzka muss für mich die 6 sein. Und dann würde ich in Kauf nehmen, stattdessen, dass auf der rechten Seite dann ein Emre Can, wie er es bei Dortmund schon öfter gemacht hat, oder eben ein Klostermann, der ja auch sehr, sehr schnell ist, verteidigt. Genau, ansonsten sind bei mir die Positionen relativ klar. Nur, also links zum Beispiel ein Gnabry, auf der 10 ganz klar ein Müller, vorne drin ein Werner. Im rechten Mittelfeld würde ich schwanken zwischen Sané und Havertz, aber ansonsten ist für mich die Aufstellung eigentlich relativ klar und für mich gehört Kimmich auf die 6.
Aber genau, ich finde das gut und nachvollziehbar. Gleichzeitig hast du natürlich auch Punkte mit drin, die Yogi definitiv anders sieht. Also,
ah ja, genau, dazu wollte ich ja gerade noch so kommen.
Also, nur ein Punkt ganz kurz, Kroos wird auf jeden Fall spielen. Kroos wird auf jeden Fall spielen.
Exakt, und das ist meiner Meinung nach unser Problem. Es gab jetzt auch schon ein Interview mit Yogi Löw, der dazu Stellung genommen hat, warum gerade so viele Toni Kroos kritisieren. Und er hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht. Toni Kroos ist gesetzt. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Und ich werde es beobachten, aber für mich hat Toni Kroos einfach nichts in diesem Kader, in der Startelf zu suchen. Aber es wird so kommen und aufgrund dessen könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn Kimmich ausgebaut wird von der 6 und auf rechts verlagert wird, dass auch ein Goretzka nicht spielen wird, Stamm, sondern wir mit einem sehr, sehr spielerisch und sehr, sehr defensiv schwachen Mittelfeld Groß und Gündogan reinstarten werden. Und dann müssen wir einfach nur beten, dass das uns gegen Frankreich nicht um die Ohren fliegt.
Ja, also ich könnte mir tatsächlich Gündogan und Goretzka sehr gut dort vorstellen und sehe deswegen Kimmich eher rechts. Die Frage ist natürlich immer, wie wichtig ist der Sechser in einem System oder der Achter? Das schwankt natürlich auch von System zu System. Ich bin halt der Meinung, wir haben in der Nationalmannschaft mit Müller einen sehr, sehr kreativen Spieler, der die Vorlagen machen kann, der weiter vorne ist, sodass man auf die Sechs nicht ganz so stark angewiesen ist. Und ein Gündogan ist natürlich auch sehr, sehr kreativ im Spielaufbau, kann Chancen herausspielen. Bin aber mal gespannt. Ich glaube nicht unbedingt an Klostermann rechts. Der hat es nicht so gut gemacht gegen Dänemark, fand ich. Aber warten wir es ab. Auch Neuhaus würde ich nicht komplett abschreiben. Also zumindest, dass er nicht auf Einsatzzeiten kommt. Dass er jetzt Stamm spielt, steht auf einem anderen Zettel. Schwierig, aber ich glaube auch, dass Löw von Neuhaus einiges hält. Aber worauf wir uns einigen müssen, ist, Groß wird eben spielen. Auch wenn ich selbst mir selber nicht sicher wäre, ob ich Groß spielen lassen würde. Ich finde einfach Gündogan und auch Goretzka dort stärker.
Ja, also für mich auf jeden Fall von den vier Sechsern ist
Groß. Can haben wir übrigens auch noch, ne? Also der spielt in meinen Gedanken kaum eine Rolle, aber Emre Can gibt's auch noch.
Ja, in meinem Kopf spielt er nur dann eine Rolle, wenn wir verzweifelt auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger sind. Und okay, das verstehe. Noch so als Schlussstatement auf, es ist keine Frage für mich, dass Kimmich mit Abstand der beste Rechtsverteidiger ist, den wir im Kader haben. Ich sehe es nur nicht so ganz, dass wir den, wenn wir den besten Sechser der Welt haben, dass wir den, nur um einen guten Rechtsverteidiger zu haben, halt da wegschmeißen. Das sehe ich noch nicht so ganz. Und dann noch dann die Argumentation mit Kimmich-Goretzka in Kombination mit einem Müller noch davor. Das ist alles so wahnsinnig eingespielt. Also das. Ja, aber das long story short, es wird nicht passieren. Jetzt ein bisschen, um noch ein bisschen lustig zu sein, der Querpass-Toni, wie man ihn ja immer so nennt, wird spielen. Da sind wir uns beide sehr, sehr einig.
Vielleicht wird er ja auch überzeugen. Aber was man auch, denke ich, ganz schwer argumentieren können wird, ganz generell, du hast ja schon deine Gründe genannt, aber nach dieser Saison kann man auch einen Gündogan nur ganz schwer benchen, finde ich persönlich.
Tatsächlich, ja.
Also das wäre auch schon eine sehr harte Entscheidung, wenn man jetzt nach dieser Saison quasi merkt, okay, Gündogan wird immer nur eingewechselt, fände ich schon irgendwie krass, muss ich sagen. Auch wenn du auf der Position sehr breit bist. Auf der anderen Seite
kannst du auch genauso gut sagen, wie willst du einen Kai Havertz auf die Bank setzen, der das Champions-League-Finale entscheidet, der die Champions-League
gewinnt. Ja, da hast du einen Punkt.
Wie willst du, wenn du einen Havertz vorne spielen lässt, ist ein Werner auf der Bank, da hast du das gleiche Problem. Deswegen ist für mich eigentlich so ein bisschen die Lösung, dass Havertz rechts spielen wird und Werner vorne drin. Und Havertz und Werner sind ja auch zusammen so eingespielt, dass Werner auch mal nach außen gehen kann, Havertz mal nach vorne und dass die sich so tauschen. Und sonst ist bei mir so die Bayern-Achse im Kopf. Links Gnabry, Müller, Kimmich, Goretzka. Also eigentlich offensiv. Mittelfeld ist für mich Bayern, Chelsea und hinten drin, ja, was da halt so rumläuft. Wahrscheinlich Rüdiger, Hummels, Gosens und eben Rechtsverteidiger. Da kann man so ein bisschen würfeln.
Ja, genau. Oder eben Dreierkette. Aber da stehen auch viele Fragezeichen, glaube ich, da. Ich glaube auch gerade, ein Gnabry ist bei Löw auch sehr, sehr hoch im Kurs, habe ich gehört. Auch schwer vorstellbar, dass der wenig spielt, muss ich sagen. Das heißt, auch da wird es wird auf jeden Fall harte Entscheidungen geben. Ich bin gespannt, was wir letztlich auf den Platz bekommen. Wir werden es sehen und nächste Woche natürlich auch darüber ein bisschen sprechen, besonders aber auch darüber sprechen, wie sich unsere TSG-Spieler so schlagen werden, zu wie viel Einsatzzeit sie kommen. Ich habe 6 Spieler gezählt bei uns, die im Rennen sind. Damit sind wir übrigens ziemlich genau im Mittelfeld. Jonas, Abschlussfrage, weil du musst gleich weg. Welcher Kader ist am meisten wert laut Transfermarkt.de? Ich bin gespannt. Ganz schnell.
England.
Ah, sehr gut, sehr gut. Und das Spannende finde ich, und das unterstützt so eine meiner Lieblingsthesen, die Premier League gilt als sehr, sehr stark. Und ich finde sie auch nicht schwach. Aber die die Ablösesummen, die dort angegeben sind und gezahlt sind, sind einfach sowas von drüber. dass das überhaupt nicht mehr vergleichbar ist mit Frankreich, Deutschland, Italien, sodass man das überhaupt nicht mehr richtig bewerten kann. Und meine Analyse dazu ist, England ist definitiv nicht das stärkste Team. England wird definitiv kein Weltmeister.
Habe ich recht?
Ja, es ist England. Ja, ja.
Ach so. Ja, ja, das hab ich gerade so ein bisschen verpasst.
Sorry.
Dass ich recht habe.
Ich war schon so im Rage-Modus, ja.
Ja, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Natürlich, durch deine Frage, du hast es mir gerade sehr einfach gemacht. Ich wollte natürlich nicht Frankreich sagen, das wäre so das Erste, was jeder nennt. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen überlegt, ich habe es ja eben schon ein paar Spieler von England aufgezählt und die englische Mannschaft ist einfach auch wahnsinnig jung.
Das ist natürlich auch gut für den Transfermarkt, Transferwert.
Google mal zum Beispiel Sancho Marktwert. Ja, da kippst du aus dem Latschen. Das ist im dreistelligen Bereich. Also,
ja, da wird mir ganz schlecht.
Ist einfach so, natürlich, Premier League hat natürlich einen großen Einfluss, aber natürlich auch, wie jung die Spieler sind. Und da hat Frankreich natürlich in der Breite deutlich ältere Spieler drin, wie ein Benzema, wie ein Kanté ist auch schon 30. Und England ist da einfach sehr, sehr jung und deswegen war das meine Antwort. Und freut mich natürlich, wenn ich recht habe, auch Punkt, wenn ich deiner Meinung bin, dass England nicht das stärkste Team ist. Aber ich schließe das nicht aus, dass sie sehr, sehr weit kommen oder es vielleicht sogar
gewinnen. Ja, aber wenn ich tippen müsste, wäre England nicht unter meinen Top 3, während ich Frankreich als Kader einfach wesentlich stärker finde. Und damit, wir haben jetzt fast genau eine Stunde geschafft und du musst jetzt auch direkt los, deswegen haben wir das doch sehr gut getimt. Vielen Dank, der Jonas, für heute, hat Spaß gemacht und an alle nochmal, danke euch fürs Einschalten, empfehlt uns gerne an Freunde und Bekannte weiter. Wir machen das ja ehrenamtlich nur zum Spaß und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, nachdem die ersten Spiele bereits gelaufen sein werden.
Genau, ich wünsche euch damit eine schöne Restwoche und einen super schönen Start in die Europameisterschaft. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.